Vogelwild auf der Birds of Prey. Conny Hütter beschert uns ein schönes Jubiläum, Episode 10, mit ihrem Sieg in der Abfahrt von Beaver Creek, während Stefan Brennsteiner und Patrick Feuerstein den Bann bei den Männern brechen im Riesentorlauf. Dafür blicken wir bei den Biathleten auf ein eher ernüchterndes Wochenende zurück. Gehen wir's an. Ja, ihr Lieben, grüß euch. Servus Dani, servus Max.
Servus,
ja.
Morgen ist gut.
Ja. Es ist 15 Uhr, aber morgen passt gut. Warum? Es ist ein bisschen, wir haben es in der Vorbesprechung schon gesagt, es ist ein bisschen wie bei Red Bull Salzburg im Herbst. Es ist nur ein Bruchteil der Mannschaft fit. Es war gestern Weihnachtsfeier. Ihr wart's, ich nicht. Ja. Wie geht's euch?
Ja, gut. Ein bisschen wenig geschlafen, glaube ich, für beide aus unterschiedlichsten Gründen.
Aber, ja, genau. Entschuldigung für alle, die auf YouTube zuschauen, die Augenringe.
Ja, die habe ich generell, also nicht so schlimm.
Du musst eine Seite aus der Reißen, René.
Schauen wir mal. Ja, was für ein Wintersportwochenende liegt hinter uns. Es war extrem viel los. Und bevor wir losstarten so richtig, haben wir gesagt, wir müssen was unterbringen, was bis jetzt keinen Platz gehabt hat, nämlich unsere Rodlerinnen und Rodler. Das sind ja Wahnsinn, reihenweise Stockerlplätze jetzt am Wochenende wieder, unter anderem im Männereinsitzer einen Vierfachsieg. Also herzliche Gratulation an dieser Stelle. Wahnsinn, ja, wie die performen in dieser Saison.
Ähnlich wie wir gestern auf der Tanzfläche.
Ja. Nein, ich glaube, ihr wart sogar noch besser, was ich so gehört habe. Ja. Aber, ich habe schon gesagt, es war ein Wintersportwochenende, an dem viel los war, aber es war nicht nur viel los, es war auch auf den Stockerln viel los. Wenn wir sich das so anschauen, allen voran, schon gesagt in der Einleitung, Conny Hütter. Speedauftakt und sie gewinnt gleich die Abfahrt. Großartig, oder?
Unfassbarer Auftakt. Ja. Also ich muss sagen, generell einmal die Speedrennen in Beaver Creek, mega Rennen auf der Birds of Prey, da hat sich mal wieder gezeigt, dass man die Frauen auf schweren Pisten fahren lassen kann und auch sollte.
Ja.
Die haben das bravourös gemeistert. Unglaublich, wie sie die da runtergehauen haben. War super zum Zuschauen. Also mega Wochenende, super Rennen und natürlich auch mit dem Sieg von der Conny besseren Start kannst eigentlich nicht haben in die Saison. Alles aufgehauen, würde ich sagen, aus ihrer Sicht.
Also an dieser Stelle mag ich auch einmal, die FIS wieder viel gescholten, aber an dieser Stelle mag ich auch einmal ein Lob anbringen, weil dass man die Frauen wieder in Beaver Creek fahren lässt, war eine großartige Entscheidung.
Ja, absolut. Das erste Mal seit der WM 2015, dass die dort waren. Die erste Abfahrt ja überhaupt. Davor ist, glaube ich, ein Super-G mal gefahren worden. Waren wirklich geile Rennen. Die Frauen haben gezeigt, dass sie es genauso gut können wie die Männer. Auch wenn die Strecke leicht adaptiert war natürlich, aber nichtsdestotrotz ist die Birds of Prey ein richtig schwieriges Pflaster, das man da erst einmal bewältigen muss und jeder einzelne von ihnen hat das super gemacht.
Ja, ich glaube, die Abfahrt in Zermatt ist niemandem abgehauen. Also hat sie definitiv, glaube ich, empfohlen für weitere Speed-Auftakte in der Zukunft in Beaver Creek.
Conny Hütter haben wir schon angesprochen, siebter Weltcupsieg insgesamt. Macht sie das jetzt aus eurer Sicht automatisch auch wieder zu einer der Favoritinnen auf die Speedkugeln?
Definitiv. Also man hat gemerkt, dass sie mittlerweile diese Reife und Erfahrung hat, die man in den Speeddisziplinen braucht, um konstant vorne mitzufahren. Sie hat das ja letzte Saison schon bewiesen und ich glaube, sie schließt da jetzt nahtlos an der letzten Saison. Muss man auch sagen, sie ist das erste Mal mit der roten Startnummer für die Abfahrts-Weltcup-Siegerin in die neue Saison gestartet und gleich mal behalten. Also das macht auch was fürs Selbstvertrauen, glaube ich. Und sie hat ja auch schon anklingen lassen im Vorfeld. Sie hat im Sommertraining sie das immer wieder in Erinnerung gerufen. Du warst die Beste, trau dir was zu. Und ich finde, das hat man auch im Beaver Creek gleich gesehen beim ersten Rennen. Also ich muss gestehen, bei der Fahrt von Sofia Gotsche hat man eigentlich gedacht, das war es jetzt, das war die Siegfahrt, da geht nichts drüber. Und das habe ich mir dann ehrlich gesagt auch noch immer bei den ersten Toren von Conny Hütter gedacht. Da war ich ein bisschen skeptisch, aber dann ist so richtig wieder die Rennsau in ihr durchgekommen. Das war sie auch ausgezeichnet. Zum Teil zumindest. Also sensationell, wie sie das dann unten raus vor allem noch geholt hat. Sie hat dann selber auch gesagt, sie hat das mit Rennfahren gemacht und nicht mit gutem Skifahren. Aber wie gesagt, mittlerweile merkt man halt auch, dass sie auch unterm Rennen diese Erfahrung hat, zu merken, okay, was braucht es jetzt noch, und sensationell gefahren, also richtig cool. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, definitiv sehe ich sie als Kugelanwärterin auch im Super-G.
Rot steht ihr gut.
Ja, definitiv. Und auch, man muss sagen, auch im Super-G war das ja beachtlich von der Conny, und da hat sie ja eigentlich den Podestplatz, wenn man es daran festmachen möchte, nur verpasst, weil sie mit der Hand ein Tor touchiert hat. Sonst wäre sie da auch mit dabei gewesen, auf dem Stockerl.
Definitiv. Ja. Und man hat gesehen, der Speed passt, ihr Setup passt, also es ist alle Voraussetzungen sind, glaube ich, da, um wieder eine mega starke Saison zu fahren. Und das ist halt auch schon ein richtig großer Vorteil, wenn du so von den Ergebnissen her auch gut in die Saison startest. Blick da jetzt auch schon ein bisschen mit einem Auge auf die Heim-WM in so eine wichtige Saison gut eine zu starten, ist halt schon unbezahlbar.
Und ich habe schon gesagt, sie wär im Super-G fast auf dem Podest gelandet. Wer auch dafür verantwortlich war, dass sie nicht auf dem Podest gelandet ist, war Ariane Redler. Also wer die beim Tippspiel getippt hat, von euch beiden war es, glaube ich, keiner, wenn ich mich richtig erinnere. Ich auch nicht. Ja. Ja,
sollte sie irgendjemand getippt haben, wir verleihen hiermit einen imaginären Preis. Nein, wirklich sensationell, muss man wirklich sagen. Ja. Also totale Überraschung.
Fahrt mit Startnummer 20 da noch rein. Das hätten nicht viele auf der Rechnung gehabt, ja.
Ja, vor allem, weil viele haben sie ja schon abgeschrieben gehabt. Ja. Also man muss auch sagen, wenn man ihre ganze Geschichte kennt, die hat mit 29 ist jetzt, glaube ich, 4 Kreuzbandrisse schon hinter sich. Also, und hat sie aber trotzdem nicht unterkriegen lassen, hat sie jetzt wieder immer wieder zurückgekämpft. Also so eine richtige Stehauf-Frau, hätte ich fast gesagt. Mich freut sowas immer besonders, wenn es gerade so Verletzungsgeschichten gibt, dass solche Sportlerinnen dann auch belohnt werden dafür, für das Durchhalten, für das Durchbeißen, für das Zurückkämpfen. Also hat mich sehr gefreut, dass es wieder geklappt hat. Ist ja ihr zweiter Podestplatz im Weltcup nach Altenmarkt-Zauchensee 2022.
Genau. Und auch da im Super-G.
Ja.
Apropos Comebacks, ja, auf dem Stockerl, so wie Ariane Redler, hat das ja auch geschafft oder nahtlos angeknüpft an die Zeit vor der Verletzung, muss man eigentlich sagen. Sophia Gottscher war Zweite in der Abfahrt und hat den Super-G gewonnen. Also als wäre sie nie weg gewesen. Hättet ihr das zugetraut?
So schnell nicht, nein. Also für mich ist das nicht nur aufgrund der Ergebnisse die größte Leistung des Wochenendes. Wenn man die ganze Geschichte jetzt vom Sommer vor allem hernimmt mit der Verletzung, hat wirklich ein mentales Loch überstanden. Es war ja zwischendurch die Rede, dass sie die WM-Saison vielleicht sogar komplett auslässt, um für ihr großes Ziel Olympia entsprechend fit zu sein dann. Und dann kommst du auf eine Piste, auf der du null Erfahrungswerte hast und fährst so, als wärst du eigentlich nie weg gewesen, als wäre da nie ein Schienbeinbruch gewesen. Der
vor 10 Monaten vor eigentlich.
Vor 10 Monaten, das ist völlig verrückt.
Ich konnte jetzt noch nicht gehen wahrscheinlich und sie fährt schon wieder rennen. Ja.
Nein, also es zeigt, was Sophia Gottscher für eine Skifahrerin ist, aber auch eine Frau generell. Mhm. Und Hut ab einfach nur vor dem.
Also diese mentale Stärke ist ja wirklich ein Wahnsinn, wie du schon sagst. Also sie nach so einer Verletzung wieder so runterzuhauen. Also das war ja wieder Gottscher-Style par excellence. Also wo du denkst, weiß nicht, 80% der Läuferinnen würden wahrscheinlich schon 3-mal im Netz irgendwo liegen, wenn die so fahren. Aber also die Frau ist wirklich ein Wahnsinn, Hut ab. Und man hat aber, finde ich, auch gesehen, dass sie im Ziel dann sehr erleichtert war. Nicht nur, weil sie im Brauten-Style getanzt hat, habe ich übrigens auch sehr nett gefunden. Lukas Brauten hat sie auf Instagram selber zerkugelt. Also finde ich auch gut, dass sie eben gerade wegen diesem mentalen Loch, wo sie drin war, dass man jetzt halt auch wieder merkt, es macht ihr Spaß und sie ist wieder mit voller Begeisterung und 100% dabei und hat auch eine richtige Freude dran, wenn sie, sie ist ja auch schon lange dabei, hat viel erlebt, aber dass das in ihr auch noch immer was auslöst, wenn sie nach so einer Verletzung wieder so stark zurückkommt.
Ja. Und sie hat ja selber gesagt, es hat sich für sie gar nicht wie ein Comeback-Rennen angefühlt, sondern wie ein ganz normales Rennen. Es war ein Rennen mit Attacke, so wie ich bin. Ich glaube, dieser Satz sagt alles aus über sie. Oder? Alles, ja. Großartig. Das,
ja. Also wo sie alle anderen denken, what the fuck, was macht die jetzt schon wieder? Und sie, ja, war eh normal.
Ja, hat eh passt.
Unvergleichlich, also wirklich. Sophia Goggia, Gott sei Dank ist sie wieder zurück. Also das ist wirklich, da ist dem Ski-Weltcup schon was abgegangen in der Zeit, wo sie dann nicht dabei war.
Auch wieder mit dabei ist Lindsay Vonn, wenn auch nur als Vorläuferin, aber wer die Stoppuhr am Handy oder wo auch immer mitlaufen hat lassen, hat gemerkt, da fehlt gar nicht so viel, wie man vielleicht erwartet hätte. Also man spricht von ungefähr einer Sekunde, die sie zurück war hinter den schnellsten, wenn überhaupt. Hättet ihr das erwartet?
Ich glaube, sowas darf man oder kann man nicht erwarten. Man muss auch die Frage stellen, wie viel ist so eine Zeit halt wert? Wie genau ist natürlich auch diese Zeit? Für sie, glaube ich, ist ganz wichtig, dieses Gefühl zu kriegen, wieder bei einem Weltcup dabei zu sein, bei einem Rennen dabei zu sein. Sie hat ja wirklich gestrahlt. Also da war es einfach
sie
diese...
Sie wirkt total befreit, ja, total das muss befreit. Man wirklich sagen. Ja.
Du merkst, wie locker sie drauf ist. Ob das dann in St. Moritz jetzt da auch so der Fall sein wird, wird man sehen. Wenn sie sich ein Beispiel an Marcel Hirscher nimmt, dann ja, da war einfach diese Lockerheit.
Außer was die Verletzung betrifft, bitte. Ja.
Genau, die wünscht mir gerade mit der ganzen Kniegeschichte natürlich nicht. Bin gespannt, bin sehr gespannt, was sie dieses Wochenende in St. Moritz erreichen kann.
Was kann sie erreichen? Platzierungstechnisch.
Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ja. Es war eine Fahrt als Vorläuferin, ja. Und die Frage wird auch sein, kann sie dann so letztes Risiko gehen, wie es auch notwendig ist, damit du dann auch was reißt. Ja. Ich sage einmal, die Top 30 traue ich hier auf jeden Fall zu. Alles andere, es ist dann ihr erstes Rennen nach 6 Jahren. Da muss man, glaube ich, abwarten. Ich bin da immer sehr vorsichtig. Ja. Top 30 traue ich ihr zu, wünsche ich ihr und ich wünsche ihr alles, was besser ist. Aber das wäre eine Draufgabe. Ja. Für den Anfang, sie sollen da die Top 30 reinfahren. Ja. Soll sie ein paar Punkte holen. Das wäre sehr schön. Schauen wir mal. Ja.
Also ich glaube, im Risiko muss man sich bei Lindsay Vonn wenig Sorgen machen. Ich glaube schon, dass sie an alte Zeiten ein bisschen anknüpfen will, war ja doch immer eine Athletin, die gewisse Risiken eingegangen ist. Ich würde sogar Richtung Top 20 gehen, glaube ich, einfach weil das die Spitze jetzt nicht so, so groß ist im Frauenspeed-Bereich. Ich glaube, dass sie da schon reinfahren könnte. Ist natürlich die Frage, Vorläuferin, bist du halt vor Nummer 1 dran, jetzt wird sie außerhalb der Top 30 starten, wie gut da natürlich ein bisschen auch beieinander ist, wie gut ein Super-G-Kurs entgegenkommt, muss man alles abwarten. Aber
weil man halt echt schon sagen muss, das Niveau an der absoluten Spitze, also wenn ich jetzt ein Gotcha, ein Hütter, ein Gutbeirami anschaue, wie kompromisslos sie die da runterhauen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob sie das noch schafft, auch der Speedsport hat sich in den letzten 6 Jahren weiterentwickelt, gerade wenn es halt geht um zum Beispiel Sprünge, wie sie jetzt in Beaver Creek der Fall war. Ich glaube, bei Rennen, wo sie ihre Stärken ausspielen kann, wo es viele Gleitpassagen etc. drin sind, wo sie schon immer gut war, da traue ich ja durchaus einmal die Top 10 zu. Aber ich glaube, es wird auch noch Zeit brauchen, weil so richtig viel Trainingszeit war es ja dann jetzt umgerechnet auch wieder nicht. Also, und Rennmodus ist dann, glaube ich, auch nochmal was anderes als Vorläuferin sein. Also ich bin wirklich gespannt. Ich würde in St. Moritz, Top 20 bin ich auch bei dir. Traue ich schon zu.
Ja. Ja. Also sie wird wahrscheinlich nicht unmittelbar für Michaela Schifrin in die Bresche springen können. Ja, das glaube ich eher nicht, weil auch von der Mika gibt es ein Update. Nach ihrem Sturz in Killington, kann sich erinnern an diese Wunde, die sie da gehabt hat, an diese Stichwunde, hat er fürchterlich ausgeschaut. Da gibt es jetzt ein Update, das ist schwerer als angenommen. Und noch lässt er sich nicht sagen, wie lange sie wirklich ausfallen wird, ja, aber sicher länger als gedacht. Und sie hat selber gesagt, es hängt davon ab, wie, ja, wie sie sich jetzt erholen kann und wie es ihr dann geht. Ja. Was glaubt sie, wann sehen wir Mika Schifrin wieder im Weltcup?
Traue ich mich keine Prognose abzugeben. Also ich glaube schon, dass wenn der Jänner vergeht allmählich und es ist keine Besserung in Sicht, dass sie das Jahr vielleicht sogar komplett auslässt, weil das große Ziel ist die WM, dass sie dafür wirklich fit wird, nach dem, wie sie auch klingt, glaube ich fast gar nicht mehr. Und dann geht es halt in dem Jahr nicht mehr um viel, dann gilt halt echt der Fokus Olympia nächstes Jahr und da dann nochmal irgendwelche Risiken einzugehen, das dürfte doch eine Verletzung sein, die wirklich gravierender ist als ursprünglich angenommen. Hat er eben noch einmal eine kleine Operation machen müssen. Ich traue mir keine Prognose zu, muss man schauen.
Es ist halt auch, also wirklich extrem bitter, man diese Warmweg-Geschichte zu schreiben mit ihrem 100. Weltcup-Sieg und jetzt ist nicht einmal sicher, ob sie die Saison überhaupt noch fahren kann. Mhm. Ich glaube, es ist auch mental schwierig, erstens nicht zu wissen, wie lang dauert, bis ich wieder fit bin und auch diese ganze Verletzungsgeschichte aus der Vorsaison, auch mit dem Alex Kilde an ihrer Seite, der ja auch schon seit Monaten kämpft, um da wieder zurückzukommen. Es ist hier keine einfache Situation und ich glaube auch, dass wenn sie sieht, dass sie die WM nicht mehr ausgeht, dass sie dann ja nicht mehr alles daran setzen wird, heuer noch zurückzukommen, aber wenn sie die Möglichkeit hat, glaube ich schon, einfach um im Rennrhythmus ein bisschen zu bleiben und nicht komplett weg vom Skifahren zu sein.
Gut, schließen wir die Frauen ab. Gehen wir weiter zu den Männern, die an diesem Wochenende auch fleißig unterwegs waren und uns aus österreichischer Sicht viel Freude bereitet haben. Schon gesagt, eingangs Feuerstein und Brennsteiner haben den Riesentorlauf-Bann gebrochen mit einem Doppelstockerl. Das erste Riesentorlauf-Doppelstockerl für Österreich seit 7 Jahren.
Hat so, glaube ich, auch niemand getippt, oder?
Nein. Also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, im Brandy habe ich sogar am Stockerl getippt.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Stark.
Ja, man muss sagen, endlich hat er es einmal in 2 Durchgängen runtergebracht, dass er vom Speed her mit dem Besten mithalten kann, wissen wir eh schon länger. Aber es war halt viel zu oft so, dass es nur im Armdurchgang gezeigt hat oder dass es zu fehlerhaft war insgesamt, was du dir auf dem Niveau einfach nicht erlauben kannst. Und diesmal hat es halt wirklich gepasst. Also jetzt muss er es halt auch bestätigen und auch Konstanz reinkriegen. Das ist halt seine Geschichte auch, seit Jahren eigentlich, dass es nicht schafft, es über eine Saison konstant zu halten.
Ich muss sagen, ich habe schon daran gezweifelt, dass er den 2. Durchgang auch noch so runterbringt. Einfach weil die Bedingungen wirklich nicht mehr leicht waren. Die letzten Rennen sind nicht nach seinem Wunsch verlaufen. Man hört, glaube ich, gefühlt jedes Mal, im Training legt er absolute Top-Zeiten hin, ist mit Abstand der Schnellste. Und Training und Weltcup sind natürlich 2 Paar Schuhe und dann solche Bedingungen. Selbstvertrauen ist das Allergrößte, deshalb Chapeau, dass er es runtergebracht hat. Echt, echt wichtig für ihn persönlich vor allem. Und so wie du sagst, Dani, es geht um Konstanz jetzt einfach. Mhm. Also er hat den Speed, das hat er in den vergangenen Jahren oft bewiesen. Schauen wir.
Ja. Also ich glaube ja, dass das auch ein Faktor war, dass er nach dem 1. Durchgang noch nicht am Stockerl war. Ja, vielleicht hat ihm das auch ein bisschen den Druck genommen, dass er mehr auf Angriff gefahren ist, als wie wenn er ein Stockerl verteidigen muss.
Er fühlt sich definitiv in der Jägerrolle wohler, hätte er gesagt. Ja.
Mhm. Patrick Feuerstein hat uns ja noch mehr überrascht, oder? Ich glaube, das kann man so sagen. Von Rang 24 auf 2, ich glaube, das hätten nach dem 1. Durchgang nicht mehr viele erwartet. Und er hat sich damit selber erlöst, muss man wirklich sagen. Oder?
Ja, definitiv. Also er hat diese frühe Startnummer perfekt ausgenutzt im 2. Durchgang, hat sein Skifahren, das er drauf hat, wirklich 100%ig auf den Schnee gebracht und dann sieht man mal, was für Potenzial da überhaupt da ist.
Also die Feuerstände sind im Kommen, ich glaube, so viel kann man festhalten, ja.
Ja, ich finde es auch irgendwie eine coole Geschichte, dass die Cousins sich da ein bisschen gegenseitig vielleicht auch challengen, wer weiß, vielleicht haben sie intern irgendein Wett am Laufen gehabt, wer es zuerst aufs Stockholm schafft. Aber auf jeden Fall cool und ich glaube, beide profitieren davon. Es ist halt für beide auch dieses Erlebnis zu sehen, okay, es geht, ich kann es und das Selbstvertrauen ist, glaube ich, das Wichtigste, was man in so einer Situation braucht. Und ja, ich hoffe, dass er das jetzt ummünzen kann in den nächsten Rennen, dass er das Vertrauen jetzt hat, dass sein Skifahren gut ist und dass es auch für sehr weit vorne reicht.
Ja, also ich glaube, wenn man dann schon langsam auch Richtung WM blickt, es lässt mich schon ein bisschen optimistischer sein als nur noch den ersten Rennen, dass da vielleicht Richtung Medaillen dann doch einiges geht. Aber ja, muss man mal abwarten. Es passiert bis dorthin sicher noch einiges, aber ja. Ich glaube, wir sind einmal auf einem guten Weg.
Ja, also riesentoll auf Nation sind wir jetzt, glaube ich, noch keine, aber es ist durchaus, ja, zeigt, dass das Potenzial da ist. Wie gesagt, das muss halt dann auch am Tag X viel zusammenpassen, so wie es auch jetzt war. Das muss man auch schon
das stimmt, klar sagen. Ja. Aber wir haben halt da noch zwei Asse im Ärmel, nicht nur im Riesentorlauf, sondern auch im Slalom. Mit einerseits Manu Feller natürlich, der jetzt einmal zumindest Vierter geworden ist im Slalom, ja, das einmal runtergebracht hat, glaube ich, sehr positiv finde. Und Marco Schwarz, der sein Comeback gefeiert hat. Max, du bist ja eigentlich total richtig gelegen. Ja. Mit was hast du gesagt? Top 15, Top 20, traust du dir zu?
Top 20, ja. Habe ich gesagt, ja.
Und dann war er noch im ersten Durchgang 10., ist dann im zweiten leider ausgefallen, aber du warst sehr gut unterwegs, hätte ich nicht geglaubt. Ja.
Nein, ganz ehrlich, im Endeffekt ich auch nicht so ganz, dass es doch zumindest im ersten Durchgang gleich so runterbringt. Ich glaube, du hast es in der Vorbesprechung gesagt, Dani, du hast bei Marco Schwarz einfach diesen Rennmodus sofort wieder gemerkt. Und das nach so einer langen Verletzungspause war es halt doch fast ein Jahr, was er gefehlt hat. War für ihn irrsinnig wichtig, da wieder mal mit dabei zu sein. Hat auch gemeint, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und jetzt, alte Partie, wird dann Riesentorlauf auch das Comeback folgen von ihm. Können wir, glaube ich, gespannt sein, wie es dann Richtung WM auch für ihn weitergeht.
Ja, vor allem, was man halt auch bedenken muss, er hat jetzt nicht den leichtesten Hang fürs Comeback ausgesucht, also muss echt sagen, Hut ab, mega Leistung, auch vom Kopf her, glaube ich, war das nicht einfach. Man hat ihm danach richtig angesehen, was für Freude er gehabt hat und das war für mich eigentlich fast das Schönste zu sehen an dem Tag, dass er endlich nach so langer Zeit, nach den Rückschritten auch mit der Bandscheibe, dann, dass er es jetzt endlich wieder zurückgeschafft hat. Und ja, also wenn es in der Tonart weitergeht, dann glaube ich, wird es nicht so lange dauern, bis er da wieder sich seiner alten Form, unter Anführungsstrichen, von vor der Verletzung annähern kann.
Ja. Manu Feller, über den müssen wir noch reden. Ist ihm jetzt der Knoten geplatzt, was sagt ihr? Mit diesem vierten Platz.
Ja, ich hoffe. Also er hat ja selbst zugegeben, dass er dann schon ein bisschen geschwitzt hat nach den ganzen Ausfällen. Ich glaube, vor allem dann der Ausfall im Riesentorlauf am Samstag, der hat ihm dann nochmal so richtig gewurmt. Und dass er es dann am Sonntag im Slalom ins Ziel gebracht hat, war wichtig. Man hat schon gemerkt, dass er ein bisschen konservativ unterwegs war und auf Durchkommen gefahren ist.
Aber was aber verständlich ist in der Situation.
Ich wollte gerade sagen, irgendwann brauchst du halt einfach einmal das Hack halt runter, okay, da steht jetzt was in der Ergebnisliste. Und dass es sogar mit ein bisschen konservativer Fahrweise ein vierter Platz war, ist, sagt, glaube ich, alles aus, was man in der Saison bis jetzt gesehen hat, der Speed passt. Und man muss auch sagen, es war jetzt dann doch aber schon auch Zeit, dass er da auch ein bisschen ein Erfolgserlebnis unter Anführungszeichen hat, weil jetzt geht es dann in die heiße Phase mit den Klassikern im Jänner und dann eigentlich Schlag auf Schlag gleich weiter zur WM. Und wenn es da ins neue Jahr startest ohne Ergebnis, wäre es, glaube ich, auch ein bisschen deprimierend gewesen, von dem her.
Ist, glaube ich, dann auch über die Weihnachtspause mental nicht einfach.
Genau, ja, weil irgendwann fängst du dann doch zum Grübeln an,
ja,
glaube ich.
Ja, vor allem so einfach war es gerade im zweiten Durchgang nicht, da sind ja gerade vor ihm doch ein paar gute Läufer ausgeschieden. Ich denke da auch an Linus Strasser, der ähnliche Seuche am Fuß kleben hat aktuell, der es, glaube ich, diesmal auch nicht drüber gebracht hat, dass er Punkte sammelt. Von dem her, ja, mit dem Guttunners Ergebnis, eine alte Partie, kann er darauf aufbauen, dann Weihnachten feiern und dann geht es in den Jänner hinein.
Bevor es in den Jänner geht, geht es aber noch nach Italien für die Männer, die Techniker, mit einem Riesentorlauf und einem Slalom in Alta Badia. Und die Speedfahrer messen sich in Gröden bei einem Super-G und einer Abfahrt, wie immer. Vergessen, die Frauen sind auch unterwegs. Asche über mein Haupt. In St. Moritz mit einem Doppel-Super-G am Samstag und am Montag. Und wir haben gesagt, für die Predictions, es sind 6 Rennen. Wenn wir die jetzt alle durchnehmen, das dauert ein bisschen lang. Wir picken uns 2 heraus und wir haben uns entschieden für den Super-G der Frauen am Samstag und die Abfahrt der Männer. Wer mag beginnen mit den Predictions?
Kann ich machen. Fangen wir bei den Frauen an.
Einverstanden.
In St. Moritz. Ich gehe gleich wieder mit Sofia Gotscher auf der 1. 2. Platz Lara Gutberami und Platz 3 Conny Hütter.
Ich habe den haargenau gleichen Tipp.
Okay. Das darf nicht wahr sein. Ja.
das ist ja.
Wir brauchen Punkte im Tippspiel.
Ja, stimmt. Stimmt.
Also 10 Folgen hat es gebraucht, bis wir uns einmal einig waren.
Ja, ich glaube, wenn man ganz kurz was dazu sagen darf, für mich sind das gerade die 3 Speed-Granden da bei den Frauen.
Ja.
Und denen führt wenig vorbei, meiner Meinung nach.
Ja. Gut, die Männer. Da ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu tippen, sage ich jetzt einmal. Dani, magst du beginnen?
Sehr gerne. Mein Platz 1 ist auch ein bisschen, es ist ein Sicherheitstipp, Marco Odermatt auf der 1. Auf der 2 habe ich Bryce Bennett. Mhm. Letztes Jahr 2-mal ein Podest in Gröden im Beaver Creek 6. Also Form stimmt. Und auf Platz 3 einen Lokalmatador, Mattia Kasse.
Da schaust du.
Okay, in den Trainings stark unterwegs gewesen bis
jetzt. Spannend. Max.
Also wenn den Typ jetzt irgendwer gleich hat, dann
nein,
hat wer abgeschaut.
Nein, hab ich nicht. Ich finde Gröden ja allgemein so geil, weil da einfach völlig verrückte Ergebnisse da oft rauskommen. Deswegen bin ich ein bisschen mutiger mal gewesen, gehe auf der 1 mit Bryce Bennett, weil er letztes Jahr eben dort auch schon gewonnen hat. Platz 2 Dominik Paris und Platz 3 James Crawford. Mhm. Das heißt, weder Odermatt noch Sarah Sörn Podest.
Ja. Ist bei mir auch so, weder Odermatt noch Sarah Sörn. Ich tippe auf einen Heimsieg von Dominik Paris, dass ihm der Knoten heuer endlich aufgeht. Ist ja für ihn bis jetzt nicht ganz so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Auf der 2 tippe ich den in Beaver Creek stark performenden Miha Robert. Ja, der hat mir in Beaver Creek extrem gut gefallen. Tippe ich auf der 2 und auf der 3 Vincent Griechmeier, dass er den Podestbann bricht und da mal einen Stockerl einfährt für sich.
Ja, das wird spannend fürs Teamspiel. Also ich glaube, da werden ein paar Nuller dabei sein.
Ja, schon wieder.
In den letzten 2 Wochen schon so schlecht gelaufen.
Ja.
Nein, ich freue mich echt. Gröden, wie du sagst, ist immer ganz speziell und ja, einfach ein Klassiker, die Abfahrt dort. Immer super zum Zuschauen. Ich freue mich echt schon auf einen.
Ja. Gut, damit gehen wir in eine kurze Werbepause und danach geht's weiter mit Biathlon. Wir blicken zurück auf das Heim-Weltcup-Wochenende in Hochfilzen.
Unsere Helden heißen Ivo Schneck und Steff und die Trikots sind voller als die Stadien. Bei uns färbt sich die gelbe Wand grün.
Jack.
Und Messi spricht Georgisch. Ansa-Konferenz, der Lola 1 Videopodcast zur Fußball-Bundesliga auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir wechseln die Sportart, wie schon angesprochen, hin zum Biathlon. René, du warst in Hochfilzen. Erzähl mal, wie war's?
Ja, also man muss das trennen. Ja. Es war, über das Sportliche reden wir gleich. Das war nur sehr teilweise erfreulich. Alles andere, was die Organisation betrifft, was die Stimmung betrifft, es waren ungefähr ein bisschen weniger, 25.000 Zuschauer. Stimmung war unfassbar gut. Wieder, aber am Sonntag speziell das Wetter nicht so toll war. Es war jetzt da nicht massiv schlecht, aber ja.
Snowfilzen hat Snowfilzen. Seinen Namen wieder mal
absolut
gemacht.
Absolut. Ja, von dem her absolut, absolut top. War ein tolles Wochenende, was das betrifft. Aus sportlicher Sicht war das vielleicht weniger so.
Lassen wir uns vielleicht gleich über das Sportliche reden, aber fangen wir mit dem Positiven an. Und ich glaube, da muss man als erstes über Anna Andexer reden, oder?
Ja, absolut. Hat in Hochfilzen ihr Weltcup-Debüt gefeiert und hat gezeigt, dass sie für das ohnehin immer besser werdende Frauenthema eine absolute Bereicherung ist. War mit Platz 25 im Sprint überraschend beste Österreicherin. Hat dann in der Verfolgung ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen, auch in der Staffel, das hat sie ja selber gesagt, sie hat noch nicht so viele Wochenenden gehabt mit drei Rennen. Das ist noch relativ neu für sie, sie hat es aber trotzdem gut durchgehalten, hat trotzdem auch läuferisch gute Leistungen gebracht und von daher, also wir sind für die Zukunft gerüstet und die Anna hat gezeigt, was sie kann. Habe sie dann auch ein bisschen kennenlernen dürfen, habe mich mit ihr zum Interview getroffen und sie ist absolut eine Bereicherung für dieses Team.
Ich wollte gerade also sagen, sehr erfrischend, authentisch und macht einen sehr sympathischen Eindruck. Und gleichzeitig aber schon auch für ihr junges Alter, also sie weiß anscheinend genau, was sie will.
Absolut, absolut. Also ich habe mich mit ihr unterhalten, sie hat ja gesagt, das Ziel ist früher oder später auf jeden Fall auch bei den Großen ähnliche Erfolge zu erreichen, wie sie das in der Jugend schon gehabt hat, dass da vielleicht auch einmal eine WM-Medaille herausschaut, das ist so der große Traum. Zuzutrauen ist ja das auf lange Sicht, ja, auf jeden Fall. Das war jetzt nochmal ein guter Anfang, ja. Man darf jetzt die Hoffnungen nicht in den Himmel wachsen lassen, die Anna braucht noch Zeit, ja. Aber sie bringt alles mit, so wie ich es in den letzten Episoden auch schon gesagt habe, da können wir uns auf eine tolle Zukunft freuen, wenn das so weitergeht.
Ihr Vorbild ist ja Lisa Hauser. Mhm. Reden wir vielleicht gleich über die Lisa. Wie würdest du ihr Wochenende bilanzieren?
Im Vergleich zu den letzten Jahren in Hochfilzen, man muss ja sagen, Hochfilzen ist, aber unser Heimweltcup ist kein guter Boden in den letzten Jahren für die österreichischen Biathlon-Asse. Das Wochenende von der Lisa war okay. Also sie hat das auch selber sinngemäß so formuliert. Sie ist im Sprint 34. geworden, ja, ausbaufähig, hat aber dann in der Verfolgung bewiesen, dass sie heuer am Weg ist, wieder zu alter Stärke zurückzufinden und 19 Plätze aufgeholt, ist dann letztendlich 15. geworden. Ja, es war ein Wochenende für die Lisa, das okay war, ja. Aber es ist halt zwischen ihr und Hochfilzen leider keine Liebesbeziehung. Ja. Das muss man wirklich sagen, ja. Was das Sportliche betrifft. Ansonsten natürlich schon. Ja.
Wie würdest du jetzt so das Frauenwochenende generell unterm Strich bewerten? Es war ja die Staffel, glaube ich, weit weg davon, was man sehr erhofft hat.
Ja, also man muss sagen, das hat ja schon mit dem ersten Schießen von Dunja Stotz, von der Startläuferin begonnen, die da schon Nachladepatronen gebraucht hat. Man weiß, dass die Dunja jetzt in der Loipe nicht zu den Besten zählt und insofern war das Rennen ja fast danach schon ein wenig gelaufen. Natürlich war die Staffel ausbaufähig, es waren aber gute Teilleistungen dabei, auch von Anna Andexer, abgesehen von der Strafrunde. Ja, ich meine, es war die erste Staffel, das kann passieren. Abgesehen davon war das total sauber und auch die Lisa hat vor allem läuferisch gut mithalten können. Aber natürlich, was auch noch dazu kommt, es ist ja in den Medien so oft gespielt worden, dieses Thema, wann schaffen wir endlich das erste Stockerl? Ja. Man muss sagen, da gehört ganz, ganz viel dazu. Man darf sich das jetzt nicht erwarten. Es ist so viel über dieses Stockerl geredet worden. Ja, es ist dann der 13. Platz geworden. Das ist nicht das, was die Mädels drauf haben. Ja. Die haben schon Top 6 Plätze drauf, aber man darf jetzt nicht erwarten, dass da jetzt heute oder morgen gleich das Stockerl passiert. Wenn das noch ein Jahr dauert, ist das genauso okay, aber das Team ist am Wachsen, das Team ist am Entstehen, insofern wir werden da schon hinkommen. Ja.
Wenn wir zu den Männern rüberschwenken, da ein bisschen die Einzelleistungen betrachten, Felix Leitner, von den Ergebnissen her jetzt nicht unbedingt berauschend, aber ich glaube, du hast ein bisschen einen anderen Eindruck dort vor Ort gewonnen, oder?
Genau. Ich habe mich mit Felix natürlich ein paar Mal unterhalten dürfen nach den Rennen, habe auch ein Interview mit ihm geführt. es ist nicht der Felix Leitner, den wir vor einem Jahr gesehen haben. Auch wenn das die Ergebnisse nicht zeigen, aber der Felix strahlt ganz was anderes aus, ganz eine andere Zuversicht, ganz ein anderes Selbstvertrauen. Der hat wieder Vertrauen in sein System, das hat man wirklich, wirklich gemerkt nach diesem radikalen Schritt im Sommer, wo er sich aus dem ÖSV-Training verabschiedet hat, ja, das auch auf eigene Kosten finanziert hat. Man sieht das jetzt in den Ergebnissen, ja, wenn man sich nur die Ergebnisse anschaut, so nicht, aber man sieht es in Teilleistungen, man sieht es in der Laufzeit, ja, das war ja das große Manko, ja, in den letzten 2 Jahren bei ihm. Er hat sich da um 1% verbessert. Ja. Er war voriges Jahr nach den ersten beiden Weltcup-Stationen 2% hinter der Durchschnittslaufzeit, jetzt ist er 1%. Das klingt, wenn man sich nicht näher damit beschäftigt, vielleicht wenig, aber wir reden von 20 bis 30 Sekunden, ja, die er da im Vergleich schneller war. Also von daher, der Felix ist am richtigen Weg, das sagt auch selber, es fühlt sich sein System viel, viel besser an. Und er selber gesagt, also der Schritt, den er da machen hat können, er hat selber gesagt, es ist der Schritt, mit dem er eigentlich am zufriedensten ist, den er gemacht hat.
Ich glaube, man kann jetzt schon sagen, dass diese Trennung vom ÖSV in der Vorbereitung auf jeden Fall sie jetzt schon bezahlt gemacht hat und für ihn persönlich das Richtige war.
Ja. Und ich glaube, wenn er noch so ein Jahr, und das hat auch anklingen lassen, gehabt hätte, dann hätte er aufgehört und das wäre ewig schade gewesen, weil der Felix absoluter Top-Athlet ist und sicher einer der Besten, die wir haben. Er muss nur wieder dorthin kommen, dass er sein Potenzial auch ausschöpfen kann.
Wie blickst du auf die Männerstaffel zurück, wenn wir die auch kurz erwähnen? Da war das Ergebnis ja auch wenig erfreulich leider.
Also das war schon beim Blick auf die Ergebnisliste Österreich hinter Polen, Belgien oder Kasachstan. Also das tut schon,
das
tut schon irgendwie
weh. Das darf eigentlich der Anspruch sein.
Ja. Ja. Man muss sagen, das ist nicht auf die Schießleistungen zurückzuführen. Ja, das muss man wirklich festhalten. Da hat es halt in der Loipe nicht gepasst. Man hat es den Athleten angemerkt, dass da was nicht stimmt. Und da müssen wir über das Material reden. Ja. Das war in Conti-Lachti noch okay. Ich habe den Eindruck, dass es bei nassen Bedingungen, Simoneda hat das auch anklingen lassen, dass man da ein bisschen eine bessere Abstimmung findet, wenn es so ist wie in Hochfilzen. Da wird es scheinbar schwierig. Ja. Da hat man wirklich Probleme. Ich denke, dass das auch mit dem Fluorbann zu tun hat.
Man hat es ja auch schon letzte Saison so immer wieder zwischendurch, so zwischen den Zeilen schon ein bisschen gehört, dass man da mit dem Material nicht ganz zufrieden ist. Also ich glaube, und das war ja letzte Saison die erste Saison nach der neuen Fluorregel. Also
genau.
Da dürfte schon ein Zusammenhang bestehen, oder?
Ja, genau. Also ich habe auch mit Franz Berger gesprochen, der gesagt hat, warum setzt man diesen Grenzwert nicht herunter? Ich glaube nicht, dass es so sehr am Grenzwert liegt, weil wenn ich mir andere Nationen anschaue, bei denen, die haben ähnliche Möglichkeiten wie Österreich. Österreich hat nicht die Möglichkeiten von Norwegen oder Frankreich oder auch Deutschland, ja, von den großen, ganz großen Biathlon-Nationen. Aber Belgien, Tschechien, Italien, die kriegen das auch besser hin.
Vor allem muss man ja sagen, ich meine, der ÖSV hat eine gute Entwicklungsabteilung und man sieht ja auch zum Beispiel, wenn man zu den Langläufern rüberschaut, also da ist jetzt auch nicht so, dass die Österreicher komplett abfallen. Also da stellen wir schon auch die Frage, ob es da zwischen den einzelnen Sparten genug Wissensaustausch gibt oder was ist es? Problem im Biathlon-Lager, warum haut das nicht hin mit dem Material?
Richtig, ja, das mag auch keiner so ansprechen, aber ich glaube schon, dass dieser Wissenstransfer, wo eigentlich immer gesagt wird, ja, es gibt diesen Austausch zwischen den Sparten, ja, aber warum funktioniert es dann gerade im Biathlon nicht? Ja? Oder so selten. Ja? Es ist nicht das Thema, dass die Materialabstimmung nie passt, ja. Das ist es nicht. Ja? Und dass man läuferisch Aufholpotenzial hat, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Und wir haben momentan keine Laufwunde, aber würde dieser Wissenstransfer wirklich optimal funktionieren, dann hätte man jetzt das Materialproblem, das wir haben, und das lassen die Athleten auch immer mehr durchklingen. Ja, dann wären auch mit Athleten, die nicht so Laufwunde sind, die Rückstände in der Loipe geringer.
Vor allem, was ich mir gedacht habe, gerade in Hochfilzen, da mehr Erfahrungswerte, was den Schnee betrifft, kann man nicht haben als in der Heimat. Und es dann gerade da nicht hinzukriegen, das hat mich eigentlich am meisten verwundert.
Mhm. Franz Berger hat ja gesagt, es ist ein Kommunikationsthema, aber nicht nur zwischen den Abteilungen, sondern auch zwischen den Athletinnen und Athleten und dem Wachsteam und dem Serviceteam, dass da einfach der Austausch nicht gut genug ist, dass zum Beispiel ausgemacht ist, dass die Athletinnen und Athleten nach dem Rennen in den Wachscontainer kommen. Das geschieht scheinbar nur teilweise, sagt er. Ja. Also es dürfte auch da nicht so richtig hinhauen. Ja. Ich hoffe, dass man jetzt, bevor es in Le Grand Bernard losgeht, noch die Köpfe zusammensteckt und da wirklich Lösungen findet. Und man muss, dass man sich dann nicht an Strohhalme klammern muss. Das hat Simon Eder selber so formuliert. Man klammert sich ein bisschen an den Strohhalm, dass es in Le Grand Bernard wieder nasser sein soll und man da sich halt leichter tut mit dem Material.
Geht das überhaupt so schnell, dass man da so schnell eine Besserung, vor allem auch in der Kommunikation untereinander hat? Ich meine, ein bisschen kommt es mir so vor, als würde einer auf einen anderen mit dem Finger zeigen und umgekehrt. Also so ein bisschen die Schuldzuweisung ist irgendwie nicht ganz geklärt, kommt mir da auch teilweise vor. Also,
ja, vor allem sollten ja unterm Strich alle das gleiche Ziel haben, sowohl die Serviceleute als auch die Athleten, dass es das bestmögliche Material gibt, um schnell zu sein. Also
ich glaube auch, die Möglichkeiten sind da, aber irgendwo im Hintergrund hakt es halt, dass man die nicht ausnutzen kann.
Ja. Vor allem, es kann ja auch nicht das Ziel sein, darauf zu hoffen, dass es jetzt nicht so nasse Bedingungen gibt, dass man irgendwie mithalten kann.
Also richtig,
Das darf nicht der Ansatz sein, um dieses Problem zu lösen.
Nein, ist es auch nicht, aber es ist jetzt so ein bisschen die verzweifelte Hoffnung, so hat es für mich geklungen. Ja, also ich hoffe, dass man wirklich die Köpfe zusammensteckt, da eine Aussprache sucht und einmal klar anspricht, auch aus Athletenseite, wo so das Problem ist. Ich meine, es soll so ein Krisentreffen zwischen dem Wachsteam David Komatz und Simon Eder, also zwischen den zwei Leithammeln bei den Männern gegeben haben, weil man muss auch sagen, bei den Frauen ist es ein bisschen besser. Ja. Woran auch immer das liegt, vielleicht funktioniert da die Kommunikation besser, schwer zu sagen. Aber es soll da schon so eine Art Krisentreffen gegeben haben, wo das aber noch nicht gelöst werden konnte, so wie das klingt. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt vor Le Grand Bernard auch noch gelingt, damit es nicht noch schlimmer wird. Ja.
Aber es hört sich doch so an, als würde uns das noch länger begleiten in diesem Jahr,
leider. Ja, ja.
In diesem und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr, nachdem sich 2024 jetzt zu Ende neigt, ähnlich wie unsere Folge.
Richtig, wir sind am Ende angelangt. Danke euch für eure Expertise, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, so wie immer.
Ebenso, ja.
Und euch da draußen wünschen wir was? Frohe Weihnachten.
Ja.
Genau. Bleibt gesund.
Feiert ein bisschen.
Genau, feiert ein bisschen, nicht so viel wie das war. Ja.
Zumindest nicht, wenn es am nächsten Tag einen Podcast aufnehmen
ist. Richtig, nicht wenn ihr am nächsten Tag arbeiten müsst. Ja. Aber man muss euch schon so gut erinnern, ihr seid mit den Öffis hergefahren. Ja.
Alles andere wäre unverantwortbar.
Richtig, ja. Also ihr seid gute Vorbilder. Ja. Wenn man schon was trinkt, dann mit den Öffis fahren. Gut, in diesem Sinne, bis nächste Woche, macht es gut und Baba.
Frohe Weihnachten.